Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichtsgulasch. Wir sind Heinrich und Martin und wir setzen uns immer Folge für Folge hier zusammen und bereiten eine Schlacht vor. Und der Clou dabei ist, dass einer von uns beiden immer unvorbereitet ist und quasi ja nichts über diese Schlacht weiß. Und ihr habt wieder abgestimmt über Instagram und diesmal ist es die Frühjahrsoffensive, 1918 gewesen von den Deutschen. Und die Folge wird Heinrich jetzt vorbereiten oder hat sie hoffentlich vorbereitet. Genau. Ich lehne mich zurück. Ich habe keine Ahnung von irgendwas und ich bin gespannt, um was es geht.
So, 10. Folge. Deutsche Frühjahrsoffensive 1918 wird heute behandelt. Das ist eine Serie von 5 Offensiven des deutschen Heeres an der Westfront, Erster Weltkrieg, im Frühjahr vom letzten Kriegsjahr 1918. Kurz, wie wir das aufbauen werden. Erstmal wird es ein bisschen um die Vorgeschichte gehen, dann so die Ziele dieser Operationen, dann so ein bisschen um den Verlauf, wie gesagt, dann die 5 einzelnen Operationen und dann gehen wir auf das Scheitern ein und dann auf die potenziellen, nicht die potenziellen, also die Folgen, die es bislang gegeben hat. Martin, weißt du, wann der Erste Weltkrieg erklärt wurde?
Oh Gott, also 1914 auf jeden Fall.
Richtig, richtig.
Ja, ach scheiße, das genaue Datum. Ich weiß, dass er am 11.11. zur 11. Stunde 1918 geendet hat. Aber wann er angefangen hat, 1914, ja.
1914, genau. 28. Juli kam die Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien wegen dem Attentat von Sarajevo. Ja. Das ist ja bekannt. Weil Serbien vermutlich von Mutter Russland unterstützt werden würde, hat sich Österreich gleich die Unterstützung vom Deutschen Kaiserreich geholt.
Mit dem Blankoscheck.
Das wollte ich jetzt im Kommentar sagen, genau. Kaiser Wilhelm stellt Blankoscheck aus, also die bedingungslose Unterstützung. Juli-Krise gab es und dann Krieg. So, 1918 ist Frühjahrsoffensive, aber wir befinden uns jetzt bereits im vierten Jahr im Krieg. Es sieht schon nicht mehr so gut aus für die Mittelmächte wegen Ressourcenproblemen und Kriegserschöpfung. Obwohl Ende 1917 ist Russland aus dem Krieg ausgetreten, wegen der internen Probleme. Es sah eigentlich nach Besserung auch aus. Auch war Österreich-Ungarn bei Italien ein Sieg erzielt worden, also man war theoretisch optimistisch. Auch Ostfront gab es weniger Sorgen, Rumänien war ausgeschieden aus dem Krieg und mit Ukraine war der Brotfrieden geschlossen, sagt er sicherlich was. Frühjahrsoffensive der Deutschen war aber jetzt der letzte große Versuch, den Kriegsausgang an der Westfront, also Frankreich, umzudrehen und möglicherweise den Krieg für sich zu gewinnen. So den Soldaten auch eingeredet, ja, das ist jetzt der letzte Krieg. Gut, zu den Zielen. Die Schlacht bei Verdun hatten wir ja bereits. Weißt du noch, welches Jahr das war?
Von Verdun? Ja, aber das ist...
Übrigens unsere bis jetzt erfolgreichste Folge, nur kurz das eingeworfen zu haben. Welches Jahr war das, Mann?
1916.
Richtig, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen.
Ja, guck mal, recht doch. Aber es waren noch mehrere Monate, nicht?
Ja, die Schlacht war größere Zeit. Aber deswegen wollte ich auch nur das Jahr wissen.
Ja, gut.
Genau. Diese auf die Schlacht folgenden Offensive war fehlgeschlagen und man war auf lange Sicht deswegen zahlenmäßig unterlegen. Jetzt zu den Zielen. Es droht immer mehr Erschöpfung der Ressourcen, besonders wegen der intensiven Materialschlachten. Deswegen wollte man jetzt diesen Krieg für sich gewinnt, das wäre geil. Gut, das ist das Ziel immer beim Krieg. Ludendorff, sagt ihr dir was?
Ja, Oberbefehlshaber oder nicht? Oberbefehlshaber
ja, also des deutschen Heeres. Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff lebte von 1865 bis 1937, war deutscher General und Politiker. Der war der Oberbefehlshaber im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise erster Generalquartiermeister und Stellvertreter von Paul von Hindenburg, der Chef der dritten Obersten Heeresleitung. Ja. Er war ziemlich maßgeblich verantwortlich für den Sieg in der Schlacht bei Tannenberg. Darüber könnte man auch mal wieder eine Folge machen.
Ja, das stimmt.
Sowie jetzt die deutsche Frühjahrsoffensive und auch noch zu erwähnen ist, er war ein Vater der Durchstoßlegende.
Oh Gott, ja.
Ja, da kommen wir auch später nochmal zu. Die Angriffsoperationen jetzt der deutschen Frühjahrsoffensive kamen für die Entente-Mächte. Entente, ja genau. Schwierig mit der Aussprache. Beide Latein gab kein Französisch. Kam relativ überraschend, da sie an einen nahen Zusammenbruch des deutschen Heeres geglaubt hatten. Deswegen, ja, wie gesagt, man war darauf nicht so wirklich vorbereitet. Die Abnutzungsstrategie hatte keine Entscheidung des Kriegs herbeigeführt und durch die enormen Verluste auf beiden Seiten und die Unterlegenheit an Ressourcen des Kaiserreichs war kurz oder lang eine Niederlage vorauszusehen. Mhm. Wir hatten das ja in Verdun, da ging ja 10.000 Schuss die Stunde.
Ja, da muss man erstmal alles industriell herstellen und logistisch, ja. Und
ja, genau, also es ist ziemlich beeindruckend für den Ersten Weltkrieg schon, aber deswegen, wegen dieser Abnutzungsstrategie, nennt man es ja, brauchte man jetzt einen taktischen Wechsel.
Über 3 Jahre gekämpft zu haben, ist natürlich auch schon...
Ja, genau. Es war nicht nur Material verbraucht, sondern auch Menschen, die gestorben sind.
Ja, gerade auch Menschen.
Genau, jetzt zum strategischen Wechsel. Der Generalstab griff auf ein von Sturmbataillonen entwickeltes Prinzip zurück. Das hieß Stoßtruppverfahren. Es gab vorher keine schwerfälligen Angriffe mit der Artillerie, ne? Die Ferngeschütze, die wurden nicht genutzt, wie sonst üblich, sondern kleine Kampfgruppen sollten in das feindliche Grabensystem, im Ersten Weltkrieg ist alles mit Gräben, verbunden, sollen die eindringen und sozusagen einsickern, um da schon mal ein bisschen Ruhe zu machen. Es wurde jetzt verbesserte Artillerie benutzt und genau, man nutzte jetzt auch schon Luftbilder zur Stellenaufklärung und konnte dadurch präziser schießen, dass man auch nicht die eigene Stellung da manipulierte und man brauchte auch nicht manipuliert, sondern beschädigte und man brauchte auch einfach nicht so viel Material. Nach dem kurzen, aber effektiven Gaseinsatz, den gab es ja im Ersten Weltkrieg eben noch ein bisschen mehr, sollten dann Infanterietruppen nachrücken und die verliehenen Widerstandsnester ausräumen. Die Koordination der Truppen sollte nicht durch den Stab sozusagen, das sind immer ja die Leute hinten, erfolgen, sondern die Leute an der Front selbst sollten das so ein bisschen individuell klären, die Offiziere, die dann da vor Ort waren. Und diese kleinen Stoßtrupps waren, hatten ein bisschen das Kommando mehr jetzt noch in eigener Hand als vorher. War dann ein Trupp bei den anderen angelangt, drückte er vor und ne, immer umgekehrt, so kamen sie sozusagen voran. Das Revolutionäre war daran aber diese Ausnutzung des Überraschungsmoments, die Umgehung von Stellungen mit starkem Widerstand, das konnten halt diese vorher kleinen Stoßtrupps auskundschaften und haben gesagt, oh, gehen wir einfach rum und dann beschäftigen wir die von hinten. Das relativ autonome Handeln und auf der Kompanieebene, das nennt sich eine operative Eigenständigkeit. Diese Elemente finden wir auch 2 Jahrzehnte im Blitzkrieg wieder. So, nun geht's zum Verlauf. Also, wie gesagt, es sind 5 einzelne Operationen, deswegen werden wir nicht so intensiv einzeln betrachten. Dann können wir wahrscheinlich auch jedes über eine einzelne Operation eine eigene Folge machen. Gut, nun geht's los. Die erste Operation war Operation Michael. Dabei waren 3 Armeen mit insgesamt 73 Divisionen beteiligt. Das Hauptziel war, einen Durchbruch am Scharnierstück zwischen französischen und britischen Truppen zu erzielen, einen Keil dazwischen zu treiben und die Front der Verbündeten aufzuspalten. Also weil die Gegner sich einfach trennt. 21. März, erster Tag des Unternehmens, konnte die Verteidigung des Gegners auch erfolgreich durchbrochen werden. An den Folgetagen auf 80 Kilometer weiter einen Einbruch von etwa 65 Kilometern Tiefe in das französische Territorium erreicht werden, während die 18. Armee mit General Houthier, jetzt glaube ich ein deutscher Houthier, im Süden 2 französische Armeen regelrecht vor sich hertrieb, hat es die 2. Armee, ne, wie gesagt, 3 Armeen war beteiligt, und die 17. Armee gegen 2 englische Armeen weiter nördlich um einiges schwerer. Deshalb verstärkte Ludendorff, der General, den wir vorhin erwähnt hatten, diese beiden Formationen, die ein bisschen mehr litten sozusagen, im Gegensatz zu Houthiers, also im Süden der Armee, diese andere General, die ich erwähnte. Allerdings ließ er den Anfangsplan unverändert und wies die 3 Truppenteile an, in die geplante Richtung vorzudringen. Operation Michael erlahmte bereits nach 6 Tagen, denn schon ab 27. März konnten die deutschen Einheiten aufgrund Verlegung französischer Reserveeinheiten an der Front bei Amiens kaum noch Geländegewinn verzeichnen. Amiens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, war die Hauptstadt einer Region da an der Westfront. Der Ort ist im Verlauf des Ersten Weltkriegs so relativ relevant, dafür, dass er so klein ist, und auch im Zweiten Weltkrieg wird dort gekämpft. Schlussendlich wurde der Vorstoß nach dem fehlgeschlagenen Versuch der Eroberung von Amiens aufgegeben und am 6. April 1918 beendet. Die deutschen Verluste an der Schlacht waren im Zeitraum vom 21. März, also ne, da ging es ja los, genau, 2. 17. 18. Armee beteiligt. Es wurden durchschnittlich 1.386.000 Soldaten eingesetzt. Erkrankt davon sind, was auch noch ein Faktor ist, den wir bei anderen Schlachten nicht so häufig hatten, 64.000, verwundet 181.000, gefallen 35.000, vermisst 22.000. Also auch.
Boah, das klingt ganz schön viel. Also
vermisst,
ne?
Ist ja meistens auch tot.
Ja.
Summe der Verluste 300.000, davon 239.000 blutige Verluste. Das klingt ein bisschen heroischer, ne? Die Verluste auf der Seite der Entente betrugen etwa 254.000 Tote, Verwundete und Vermisste, auch summiert. Also mehr, also theoretisch weniger als die, die deutsche Seite, aber
da hält sich die Waage.
Da genau, geht es um blutige Verluste, aber es geht sozusagen dafür, dass wir eigentlich weniger Leute, wir, dass die Deutschen eigentlich weniger Leute hatten. Nächste Operation Georgette. Eigentlich hieß sie Georg, aber die wurde dann irgendwie umbenannt aus irgendwelchen Gründen. Es war auch die vierte Flandernschlacht. Ging vom 7. April bis zum 29. April diesen Jahres. Nach dem Festlaufen der Operation Michael von eben führte man das ursprünglich Georg genannte Unternehmen in reduzierten Umfang durch und weil es eben nicht mehr, genau eben erwähnt, nicht mehr dann Georg hieß und kleiner wie er war, hieß man, nannte man es dann Georgette. Vielleicht spricht man es auch anders aus, aber egal. Ziel des Vormarsches war es, den Labassie-Kanal zu erreichen. Es zeigte aber kaum noch Wirkung. Unter anderem, weil sich die Briten auf die neue Taktik, dieses Stoßdruckverfahren, eingestellt hatten und flexibler in der Verteidigung waren. Die Verluste, ich gehe jetzt nur wie gesagt, kurz um Verluste ein, weil die Operation nicht so bedeutend war, betrugen 109.000 Mann bei 28 beteiligten Divisionen, vorher haben wir gesagt 73 beteiligte Divisionen, 25 beteiligte britische Divisionen verloren 76.000 Männer und die französischen 35.000 Männer, einschließlich Gefangener. Da überwiegen jetzt also schon die die Verluste der Entente-Mächte. Am 29. April gab General Ludendorff den Befehl, die Offensive an der Westfront einzustellen. Genau, weil das eben nicht so effektiv war, diese einzelne Operation. Nächste Operation nennt sich Blücher-York. Vom 27. Mai bis 6. Juni des Jahres ging dies. Einzige Operation mit wirklich großem Flächengewinn von diesen fünf Operationen. Entlang der Marne, den Fluss, sagte vielleicht was, hast ja noch Geografie. Genau, man rückte bis auf 92 Kilometer nah an Paris ran, also das ist schon eher bedeutend. 29 deutsche Divisionen waren beteiligt, 17 in der ersten Angriffswelle. Sie waren als Ablenkung gedacht von einem Schlag gegen die Briten an den Flandern. Das war dieses, was ich eben erwähnt hatten. Der Befehlshaber der französischen 6. Armee, General Duchesne. Es ist immer spannend, wie wir das aussprechen. Ich hoffe, das nimmt hier kein Geschichtsinteressierter persönlich. Er hatte seine Reserve im Einklang antiquiert, also mit antiquiert meine heißt veraltet, hatte die Taktiken nahe dem auf Frontbereich konzentriert. Sie wurden deswegen relativ leicht Opfer der neuen deutschen Taktik, dieses neuen Offensivverfahrens. Das habe ich am Anfang nochmal erwähnt, genau. In den ersten drei Tagen dieser Operation Blücher-York stießen die Deutschen auf fast 50 Kilometer Breite, rund 30 Kilometer vor und nahmen 60.000 Gefangene, was bei den anderen Verlustzahlen doch relativ viel ist.
Ja, vor allem generell Geländegewinne sind ja für den Ersten Weltkrieg sehr, sehr ungewöhnlich, weil Vierstellungskrieg.
Genau, genau.
Also du hattest es ganz am Anfang schon gesagt, da als die Österreich-Ungarn gegen Italien in der Isonzo-Schlacht in der 12., das war dann eine der ersten großen Bewegungsschlachten, wo dann die Italiener massiv zurückgedrängt wurden. Und ja, also jetzt hier ja auch einen mal größerer Einbruch, weil sonst hat man sich ein paar...
Ja, viel ist es immer noch nicht, wenn man es mit anderen
Kriegen vergleicht. Mit anderen Kriegen auf keinen Fall, aber für den Ersten Weltkrieg, also ich meine, der Zweite Weltkrieg war ja dann ein Bewegungskrieg durch und durch. Hm. Da ging es immer vor und zurück dann, aber beim Ersten Weltkrieg ist ja wirklich viel Graben-Gekämpfe. Aber dann ist an der Westfront gab es ja weniger Verschiebungen als woanders.
Ja, aber es ist auch beeindruckend, wenn man diese kleinen Flächengewinne nun beobachtet und dabei diese hohen
Menschenverluste. Da ist jeder Quadratmeter, da wurde gekämpft bis zum Gehtnichtmehr.
Aber wirklich auf diese wirklich wenigen Kilometer der deutschen Offensive jetzt, also die Seite der Deutschen verlor 130.000 Soldaten.
Das ist krass.
Die Franzosen 98.000 und die Briten 28.000 und die Amerikaner jetzt auch mal beteiligt 11.000. Also es gleicht sich ungefähr auch wieder aus mit den Verlusten. Ja, das ist echt beeindruckend, dass da keiner so richtig dominiert hat.
Ja, aber das war bei Verdun ja auch so, oder nicht? Also da hatten wir ja auch so von Verlustzahlen. Ja, also,
aber die materiellen Verluste waren da, fand ich interessanter. Hier sind wirklich jeder Quadratmeter so viele Tote, wenn du das bedrängst. Wie viel, das musst du mal ausrechnen, wie viele Meter, also wie viele Tote pro Meter es gab. Das ist schon erschreckende Zahlen. Noch interessant für diese Operation, die Deutschen setzten das Paris-Geschütz ein, um direkt von ihrer Stellung aus die französische Hauptstadt zu beschießen. Hatte nicht wirklich einen militärischen Nutzen, aber mehr
Aber
so
sie,
einen moralischen.
sie haben es wirklich gemacht. Sie
Genau,
haben.
dieses Paris-Geschütz
Ach
wurde
so.
genutzt. Es löst natürlich enorm Panik in der Zivilbevölkerung aus, weil nicht nur die Front ist relativ nah an denen dran,
Ja.
sondern da wird auch noch geschossen auf die. Es starben insgesamt 256 Zivilisten, 260 wurden verwundet. Also es sind schon
Also
natürlich
der
relativ
Psy
kleine Zahlen, aber der
ja,
psychische
der
Effekt ist wirklich,
psychisch-logische, ja, der ist doll. Also,
ist
dass man nach Ewigkeiten Kampf da dann, dass die Hauptstadt beschossen wird, ist ja nochmal was ganz anderes.
genau, und dieses Paris-Geschütz, Erster Weltkrieg, wurde ein Fernkampfschütz genannt von der Firma Krupp mit dem Kaliber 21 cm. Krupp, irgendwelche Assoziationen, die das heute mit dir hervorrufen können.
Ach, Krupp.
Jetzt kommt
Kruppstahl.
auch, ja, gut. Nee, heute gibt es die Thyssen Krupp AG. Sagt das gleich was? Nein,
Absolut
okay,
nicht.
gut. Deutsche Wirtschaft. Er hatte wirklich eine für damals relativ neue, große Reichweite von 130 Kilometern.
War das so ein Eisenbahngeschütz? Nee, ne? Das muss man ja mobil irgendwie
Nee, das war
hinteilen.
Eisenbahn, das war mehr im Zweiten Weltkrieg. Es
Ja,
gab
gut,
drei
stimmt.
von diesen Geschützen, die feuerten über die ihre Zeit im Zweiten, Ersten Weltkrieg, feuerten die etwa 800 Granaten auf Paris ab. Davon müssen die relativ gut, natürlich jetzt ironisch gemeint, getroffen haben. Auf diese Distanz war es wirklich relativ neu, ne?
Ja.
250 wurden getötet, 600 verwundet, also die haben ja da doch
Und du hast
quasi.
gesagt, wie weit? 90 Kilometer oder so? Oder
90,
93?
92 waren sie
Ja.
entfernt von Frankreich, aber die Geschütze konnten 130 Kilometer weit schießen.
Von Paris.
Ja, genau.
Ja.
Was habe ich gesagt?
Frankreich. Aber
Achso,
ja.
ja, nee. In Frankreich waren sie schon drin. Okay. Operation Gneisenau und Operation Marneschutz Reims. Operation Gneisenau, auch Schlacht an der Matz genannt, lief vom 9. bis 13. Juni. 23 deutsche Divisionen waren beteiligt. Die kam aber kaum voran, weil die schon am 11. Juni, ne, bis 13 gingen sie, durch einen französischen Gegenangriff gestoppt wurden. Deutsche verloren 30.000 Mann, die Gegner 35.000 Mann. Man zählt sozusagen zusammen Operation Gneisenau und Operation Marneschutz Reims, auch wenn es eigentlich zwei sind, aber die werden zusammengefasst, weil die eben beide klein waren. Die letzte der Offensiven war jetzt Operation Marneschutz Reims vom 15. bis 18. Juli. Keine nennenswerte Wirkung, kaum Gewinne. Die Alliierten waren durch Überläufer der deutschen Armee, Deserteure und Luftaufklärung, die jetzt auch mal mehr nutzten, vorgewarnt worden. 47 beteiligte deutsche Divisionen verloren 50.000 Mann, Alliierten 45.000 Mann. Ja, also auch nichts Großes im Vergleich zu den anderen Schlachten. Kilometergewinne waren noch minimierter. Ja. Die am 18. Juli an der Marne begonnene Gegenoffensive, mittlerweile waren 19 US-Divisionen in Frankreich, zwang die Deutschen schließlich zum Rückzug. Und ja, die Schlacht bei Amiens begradigte auch die bei Operation Michael, die ganz vom Anfang geschaffenen Frontbogen. Also dieses, was sie quasi erreicht hatten in den paar Monaten der deutschen Frühjahrsoffensive, war alles dahin. Das Scheitern. Also man. Kurz zu den drei Kategorien zu sagen, man sieht da viele strategische Fehler trotz der neuen Strategie oder neuen Taktik dieses Stoßtruppverfahrens. Und ein wichtiger Faktor auch noch war der deutsche Funkverkehr, der natürlich schon rege war zu der Zeit, wurde geknackt. Im Zweiten Weltkrieg hatten sie natürlich wesentlich mehr Probleme, diesen Funkverkehr zu knacken, aber im Ersten Weltkrieg wurde er aufgetarnt sozusagen und man hatte die Informationen über die Deutschen einfach da.
Hat man ja am Ende des, nee, in der Mitte des Zweiten Weltkriegs ja auch geschafft. Dann irgendwann mit Enigma.
Ja, genau,
Wo
dann
sie
das haben
es
wir
aber war noch deutlich,
Informatik und das.
deutlich komplizierteres
Ja, dann
Verschlüsselungssystem.
haben wir auch wesentlich mehr Leute beteiligt, das war
Ja.
anscheinend einfach, ja. Und zudem der Versorgungszustand, der war ja im gesamten Krieg ein Problem. Das hatten wir auch, trotz dieser beeindruckenden Zahlen bei der Schlacht um Verdun, gab es immer Probleme mit der Lieferung, mit der Logistik. Und auch wütete die Grippe. Nicht Coronavirus wie heute, sondern die Grippe war relativ verbreiteter. Gut, Folgen und weiterer Verlauf. Die Frühjahrsoffensive ist gescheitert und die Niederlage des Kaiserreichs ist eigentlich endgültig besiegelt. Die Moral unter den Leuten und den Soldaten sank erheblich. Das hatten wir auch gerade erwähnt. Also die gab viele Deserteure und Überläufer, die auch Informationen geliefert haben. Weil das Unternehmen und die ganze Unternehmensreihe wurden als Anstrengungen verkauft, die jetzt nur noch das Stück waren, was zum Sieg fehlte. Aber Amerika kam ja auch dazu und die Disziplin war noch da, aber sie bröckelte enorm. Also da war nicht mehr viel zu holen. Ab dieser letzten Offensive war jetzt nur noch eine Defensive möglich und der Zusammenbruch an der Frontlinie war jetzt nicht mehr weit entfernt bis zum Waffenstillstand 11. November 1918, wie
Ja,
du vorhin gerade erwähnt
zur
hast.
11. Stunde.
Genau, passend. Im militärischen Bereich hatte die Operation auch weitere Folgen, da man sich nach dem Schock der Offensive nun endlich auf Marschall Foch als gemeinsamen Oberbefehlshaber einigen konnte. Ludendorff war also nicht mehr so relevant und das führte zu einer erheblichen Straffung der Koordination unter den Truppenteilen. Also gab auch nochmal strategische Wechsel, wenn man dann Fehler einsah, sozusagen, aber man konnte eh nur noch in die Defensive gehen wegen der aufgelisteten Probleme. Der große Generalstab sah sich sämtlicher weiterer Operationen aufgrund der Verluste beraubt und man sagte, man hat jegliche Möglichkeit zur Initiative, also wenn sie Initiative selbst ergreift, an der Westfront verloren. In diesem Moment suchte die oberste Heeresleitung die Verantwortung bei Politikern und schob das sozusagen in die Heimat wieder ab. Ludendorff fordert die politische Führung des Reichs auf, einen Frieden auszuhandeln. War damals schon relativ früh, wenn das ja Juni, Juli war. Im November ist das erste dazu gekommen. Und das war auch eben diese Vorbereitung oder der Grund für die Durchstoßlegende, dass man gesagt hat, aus der Heimat kam keine Unterstützung mehr. Man hat es also auf die Politik geschoben.
Ja, und später auf die Juden.
Ja, gut,
Die
das ist
waren auch mitschuldig.
ein bewährtes Mittel. Gut, das war jetzt schon im Wesentlichen die Folge zur deutschen Frühjahrsoffensive. Diesmal ein bisschen kürzer, weil das ja verschiedene einzelne Operationen war. Auf jede einzelne einzugehen, wäre wiederum ein bisschen zu groß gewesen. Aber deswegen mal ein kürzer Einblick.
So, gut. Wirklich sehr interessante Reihe von Operationen. Ist natürlich auch sehr beeindruckend und brutal. Also ich meine, man hört jetzt nur so immer die Zahlen, wie man die runterredet. 14.000 hier, 15.000 da, 30.000 hier,
Genau, die
100.000
Anzahl der
da.
beteiligten Divisionen, das mag immer sehr lapidar erscheinen,
Ja.
aber es ist einfach,
Wenn man sich das mal richtig
menschentechnisch ist das
vorstellt.
einfach enorm viel.
Ich weiß gar nicht, du hast jetzt wahrscheinlich gar nicht zusammengerechnet, was alles zusammen an Todesopfern gezahlt hat. Also.
Ne, hab ich nicht betrachtet, wenn man halt dazwischen immer gehört. Also die größeren waren immer 130.000 so im
Ja, und
Schnitt und
wenn man.
die beiden kleineren am Ende, das waren
Wenn man
auch
dann
nochmal.
fünf Operationen hat und dann
Es ist
jeweils
sehr
immer
viele.
zwei Seiten, also mussten echt viele Menschen dran glauben, also ist ganz schön krass. Und ja, wunderbar, dann hätten, also nicht wunderbar, aber dann hätten wir diesen Bereich auch einmal kurz beleuchtet.
Als weitere Fortsetzung zum Ersten Weltkrieg nach der Folge Verdun, oder?
Genau, und hier nochmal einmal der Hinweis, dass zum Beispiel die Frühjahrsoffensive war ein Folgenhinweis von einem Zuschauer. Und die könnt ihr auch immer gerne anbringen, also könnt uns da über
Gerne
in.
bei Instagram Geschichtsgulasch nennen wir uns da oder auch per E-Mail haben wir auch schon mal eine Rückmeldung gekriegt. Geschichtsgulasch@gmail.com.
Ganz genau, da könnt ihr uns, wie gesagt, Feedback schicken oder halt Folgenvorschläge und wir versuchen die dann unterzubringen und dann wird da halt abgestimmt und ja, dann würde ich sagen, war's das und wir hören uns bei der nächsten Folge.